Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute wollen wir mit einer neuen Reihe beginnen. Eine Reihe, wo es um verhaltensoriginelle Pflegekinder geht. Wir wollen darüber sprechen mit betroffenen Pflegemüttern und Pflegevätern. Wie kann ein Leben mit Kindern mit Handicap gestaltet werden? Wie können wir Mut machen? Und dazu haben wir heute eingeladen Frau Gisela Michalowski. Sie ist Vorsitzende von FASD Deutschland. Sie ist Sozialpädagogin und Pflegemutter von Pflegekindern mit FASD. Herzlich willkommen, Frau Michalowski.
Schönen guten Tag, Herr Kasper.
Ja, uns freut es sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Das zweite Mal, ganz am Anfang bei einem unserer ersten Podcasts waren Sie dabei. Den haben wir hier noch mit viel einfacheren Mitteln aufgenommen, nachdem Sie eine Fortbildung bei uns gemacht haben. Genau, und wir freuen uns, dass Sie wieder da sind.
Danke, dass ich nochmal wieder dabei sein darf.
Ja, das freut uns sehr. Genau, Sie sind ja eine echte Lobbyistin, würde ich sagen, im Bereich FASD und Sie setzen sich mit viel Kraft und Energie dafür ein, dass Mütter in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken und dazu auch entsprechend aufgeklärt werden. Ich glaube, so kann man das sagen.
Ja, hinzu kommt, dass wir uns auch ganz stark dafür einsetzen, dass sich die Lebenssituation der Menschen mit FASD verbessert und es mehr Verständnis auch für diese Menschen mit FASD gibt.
Genau, das ist ein großer weiterer Teil der Aufgaben von FASD Deutschland.
Ja, genau so.
Heute wollen wir mehr sprechen, wie sich das Leben als Pflegefamilie mit Kindern mit FASD gestaltet, wie das gelingen kann. Und von daher haben wir einen anderen Schwerpunkt als beim letzten Mal. Und wie gesagt, wir wollen auch Pflegefamilien, die überlegen, mit Kindern mit FASD zu leben, Mut machen. Wir wollen aufklären, wir wollen einfach berichten und sind sehr froh, dass wir Sie sozusagen mit einmal der Metaebene, aber auch mit der ganz praktischen Ebene bei uns haben.
Gerne doch.
Ja, wenn Sie doch einfach mal erzählen, wer gehört denn zu Ihrer Familie und wie können sich unsere Hörerinnen die Geschichte Ihrer Familie als Pflegefamilie vorstellen?
Wollen Sie das wirklich ganz hören? Dann fange ich an.
Genau, fangen Sie an.
Also zu meiner Familie gehören 4 leibliche Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Und dann gehört dazu unser Adoptivsohn. Und es gehören dazu 5 Pflegekinder mit unterschiedlichen Handicaps. 3 haben die Diagnose FASD, die anderen haben auch eine Behinderung, aber kein reines FASD. Mhm. So, das ist so die Geschichte. Und die Geschichte unserer Familie als Pflegefamilie begann im Jahr 1988 mit der Aufnahme unseres jetzigen Adoptivsohnes, der über ein Wochenende zu uns kommen sollte, weil seine Pflegeeltern aufgrund seiner Verhaltensoriginalitäten ihn nicht mehr behalten sollten. In der Zwischenzeit ist das 33 Jahre her und er ist ein volles Mitglied unserer Familie geworden. Er ist wir haben Höhen und Tiefen mit ihm erlebt. Ich habe immer unser Leben, wie wir ihn aufgenommen haben, als Achterbahn beschrieben. Mal waren wir ganz oben und mal waren wir ganz unten. Er ist 7 Monate älter wie unser zweites leibliches Kind. Und im Vergleich war es immer heftig zuzusehen, wie unsere Tochter gerade durchs Leben ging und er ganz viele Umwege machte. So, im Jahr 1995 haben wir 2 Mädels aufgenommen, auch eigentlich nur übers Wochenende, aber auch die sind geblieben. Und bei diesen Mädchen erschien in einer Zeitschrift für Pflegeeltern ein Artikel, zum Thema FASD und viele der Verhaltensweisen passten auf den Großen. Aber die Bilder in diesem Artikel von Professor Dr. Hermann Löser aus Münster entsprachen unseren Mädels. Und dort waren wir dann zur Diagnostik mit den Mädels und irgendwann im Abschlussgespräch hatten wir alle Kinder mit. Und dann stellen Sie sich vor, eine Kolonne von 7 Kindern steht dort und Herr Professor Löser bremste und zeigte auf unseren Adoptivsohn und fragte, warum wir ihn nicht diagnostizieren lassen würden. Ja, das war so eine Diagnose im Vorbeilaufen. Wir haben uns lange Zeit dagegen gesträubt, ihn diagnostizieren zu lassen, weil wir einfach gedacht haben, wenn ein Mensch FASD hat, dann kann er nicht intelligent sein. Heute wissen wir, dass es durchaus so sein kann, dass es sogar überdurchschnittlich intelligente Menschen gibt, die eine Diagnose FASD haben. Ja, dann waren wir dann schon mal zu siebt, dann wurden diese Kinder erwachsen, die ersten zogen aus und dann wurden wir gefragt, ob wir noch Platz hätten in unserem Haus für ein Mädel und haben im Jahr 2010 eine 5-Jährige aufgenommen, die kam als einziges Kind mit der Diagnose FASD zu uns. Wir waren die 5. Pflegeeltern. Sie zeigte uns nochmal ganz klar auf, dass welche Facetten FASD auch noch zusätzlich haben kann. Und im Jahr 2016 kamen nochmal 2 kleine Jungs zu uns und die sollten auch nur für 14 Tage bleiben, aber die sind auch noch da. Also macht es, wir haben insgesamt 5 Mädchen, 5 Jungs, 7 sind erwachsen und 3 sind noch auf dem Weg dahin.
Wahnsinn. Und Sie sind sozusagen dann, wenn ich das richtig verstehe, gewachsen mit den Aufgaben, kann man das so sagen?
Ja, wir sind gewachsen mit den Aufgaben. Wir hatten uns, wie wir unseren Großen aufgenommen hatten, auch noch gar nicht auf den Weg gemacht, innerlich Pflegefamilie zu werden. Wir haben uns da auch noch gar nicht drum beworben gehabt. Es gehörte aber zur Lebensplanung meines Mannes und mir dazu, dass wir irgendwann mal viele Kinder haben wollten und auch eine gemischte Familie mit leiblichen Adoptiv- und Pflegekindern haben wollten. Es hat sich so ergeben im Laufe der Zeit.
Spannend, ja. Ja. Genau. Vielleicht ist es ganz gut, unsere Hörerinnen noch mal mitzunehmen, was ist eigentlich FASD und wie können sich Beeinträchtigungen bei Pflegekindern zeigen?
Ja, FASD ist der Oberbegriff und der lautet fetale Alkoholspektrum-Disorder oder auf gut Hochdeutsch fetale Alkoholspektrumstörung. Und das zeigt sich bei vielen Kindern darin, dass sie einfach zu klein und zu leicht sind, dass sie Veränderungen im Gesicht, an Auge und Mund haben können und hinzu kommen Verhaltensauffälligkeiten, die so mit herkömmlichen Mitteln nicht unbedingt behandeln sind. Also bei unseren Kindern ist es nicht alle Kinder sind zu klein und zu leicht, auch meine nicht alle. Meine Kinder sind auch nicht haben auch nicht alle die Gesichtszeichen. Was meine Kinder fast alle haben, sind die extremen Verhaltensauffälligkeiten. Ja, dass sie also, ich sage, das Gravierendste ist für mich immer, dass sie nicht aus Erfahrungen lernen können. Jedes Kind verinnerlicht irgendwann, wenn es an etwas Heißes gefasst hat, dass es heiß ist und dass man da nicht unbedingt drauf fasst. Das passiert bei Kindern mit FASD ganz selten. Da müssen wir Eltern lernen, dass wir da diesen Bereich schützen, so dass sie da nicht mehr draufpassen können. Ja, ich bringe immer ganz gerne das Beispiel unserer ältesten Pflegetochter. Dieses Kind aß so gerne und ich backte gerne und wir hatten den Backofen zu der Zeit noch unten auf dem Boden stehen. Und wenn es da drin irgendwas, Nahrung in der Endfertigung war, dann lief sie immer zum Backofen hin, hatte auf den Lippen das Wort SSS und leckte dann den heißen Backofen ab. Und es half nichts, dass wir den Backofen abgesperrt haben, dass wir ihr immer wieder erklärt haben, dass der Backofen heiß ist. Sie hat sich ganz häufig die Zunge verbrannt. Geholfen hat dann nachher die Einsicht von uns, dass wir den Backofen auf 1,50 Höhe gesetzt haben und sie nicht mehr da dran konnte, um daran zu lecken. Ja, Und das sind so Sachen, wo man als Eltern auch zwischendurch denkt, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Kind lernt doch daraus. Mhm. Aber unsere Kinder mit FASD lernen nur ganz schwerlich daraus. Mhm. Oder aber, dass auch Alltägliches immer wieder geübt werden muss, auch bis ins Erwachsenenalter herein. Dass man immer wieder die gleichen Abläufe, die gleichen Strukturen beibehält. Ja, bei uns hier zum Beispiel ist seit der Aufnahme unseres ersten Kindes ist der Tag durchgängig durch die Uhr strukturiert und getaktet. Mhm. Ja, bei uns kann man kommen. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir um 15 Uhr kommen, steht bei uns Kuchen auf dem Tisch und für die Erwachsenen Kaffee, für die Kinder Saft oder Wasser. Dann ist Kaffeepause. Also so durch die Mahlzeiten ist unser Tag im Prinzip aufgeteilt und für die Kinder ist immer die Mahlzeit das Signal, was danach noch kommt. Mhm. Ja, also wenn wir Kaffeepause hatten, geht's entweder anschließend zur Therapie oder wir machen was gemeinsam. Also das ist immer so der Break im Nachmittag für die nächste Aktion, die kommt.
Mhm. Genau, Sie sind quasi ja schon dabei zu schildern, wie sieht so ein Tag aus. Also das heißt, ich habe verstanden, es braucht ganz viel Struktur. Und eine Sicherheit, eine Ordnung sozusagen. Und Sie haben für sich als Familie entwickelt, das festzumachen an den Mahlzeiten und was dann daraus folgt sozusagen.
Ja.
Mhm. Genau, vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit in so einen typischen Alltag. Wie sieht es aus?
Ja, wie sieht es aus? Wir wecken morgens die Kinder mit den gleichen Worten. Ja, die Jalousie geht hoch und ich sage immer wieder, guten Morgen, der Tag ist erwacht, erwachst auch du. Mhm. Und dann geht es runter, also unsere Kinder schlafen oben im Haus, dann geht es nach unten, dann wird sich unten im Bad angezogen, die erste Körperpflege erfolgt, bis auf Zähne putzen, dann geht es rüber zum Frühstücken, nach dem Frühstück erfolgt das Zähneputzen. Und dann geht es für die Kinder in Kindergarten, Schule oder für die, wenn noch ein großes Kind hier ist, dann zur Ausbildung. Ja, dann kommt der erste mittags wieder. Auch dann, wenn die beiden kleinsten Kinder zu Hause sind, gibt es die Mittagsmahlzeit. Vorher oder hinterher werden Schularbeiten gemacht, was anliegt. Optimal ist bei diesem Kind, was jetzt hier Hausaufgaben macht, vor dem Mittagessen. Mhm. Ja, dann ist Spielphase, ja, dann ist Kaffeepause, dann kommt das dritte Kind dazu und dann gehen wir rüber in den Nachmittag mit Therapien oder wir wohnen am Wald, wir fahren da gehen oder fahren mit dem Fahrrad durch den Wald. Mhm. Ja, dann geht's nochmal zum Duschen. Wir haben also lange Zeit überlegt, ob wir jeden Tag duschen oder ob wir die Kinder nur jeden zweiten Tag duschen. Wir haben uns der Sicherheit halber und für den Gewöhnungseffekt dafür entschieden, dass die Kinder jeden Tag duschen. Mhm. Und dann nach dem Duschen ist Abendbrot. Dann gibt es noch mal eine Erzähleinheit und dann geht jedes Kind ins Bett. Mhm. Ja, das ist so der Tag hier. Und so läuft der Tag eigentlich schon seit über 33 Jahren.
Aha, Wahnsinn, ja. Und würden Sie das auch als die größte Herausforderung bezeichnen, wenn Pflegekinder sich auf ein Pflegekind mit FASD einlassen?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist dieses und take und jeder Tag ist gleich. Mhm. Weil ich sage also so, dieses Gefühl Spontanität ist ganz häufig bei diesen Kindern, funktioniert nicht gut. Mhm. Weil diese Kinder brauchen im Prinzip so einen geregelten Alltag. Es muss immer wieder alles gleich sein. Wenn alles gleich ist, läuft es auch relativ gut. Wenn zu viel Wirbel drin ist, wenn zu viel Abwechslung drin ist, läuft der Tag bei uns nicht gut. Dann sind die Kinder sehr durcheinander, dann provozieren sie mehr. Und es läuft wirklich am besten, wenn jeder Tag gleich ist.
Mhm. Gibt es so ein schönstes Erlebnis?
Ein schönstes Erlebnis habe ich gerade hinter mir. Ich habe unseren Kleinsten gewickelt und er fragte denn, was ist eigentlich eine Mama? Und dann habe ich ihm erzählt, eine Mama ist eine Frau, die das Kind zur Welt bringt und die auch das Kind versorgt. Und dann sagt er, du bist doch gar nicht meine Mama. Ich sage, nee, ich bin ich auch nicht. Und dann sagt er zu mir, aber du bist meine Gila, du bist vom Himmel gefallen und du bist die Allerweltbeste. Das sind so, Ja, das sind so einfach schöne Erlebnisse. Oder auch heute, wenn man zurückguckt und sieht, dass unsere drei Kinder mit FASD, die erwachsen sind, ihr Leben jetzt gut meistern. Jeder Tag ist zwar immer noch sehr filigran, aber alle drei Kinder leben in einer festen Beziehung und alle drei Kinder gehen zur Arbeit. Das sind für mich Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Es sind so die kleinen Dinge, an denen man sich erfreut, aber auch die großen, wo man sieht, ah ja, das Leben kann auch gelingen mit FASD.
Genau, und das scheint ja ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, weil wir wollen ja Mut machen, auch sich auf Kinder mit FASD einzulassen, dass es dann so ein Ergebnis haben kann oder dass sich sowas entwickeln kann.
Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man Pflegeeltern wird von Kindern mit FASD, dass man nicht mehr auf Wunder hofft, sondern einfach Hoffnung hat, dass das Leben läuft und jeden Tag so annimmt, wie dieser Tag jetzt gerade ist. Ja, das ist, ich sag, großartig planen, braucht man nicht. Manchmal braucht es Zeit, bis sich das Leben entwickelt. Aber im Nachgang würde ich sagen, es war zwar zwischendurch ganz schwer, aber heute können wir gut die Früchte davon ernten, von diesen schweren Tagen auch.
Ja, und was glauben Sie denn, sind gute Voraussetzungen, wenn eine Pflegefamilie überlegt, Kinder mit FASD auszunehmen? Also was sollte so eine Familie mitbringen, damit es ihr sozusagen leichter gelingt?
Qualitäten eines Marathonläufers. Ja, wow. Jemand, der wirklich ausdauernd bei der Sache ist, aber auch die Möglichkeit hat, zurückzugehen und das Kind wieder dort abholen, wo das Kind auf dem Weg stehen geblieben ist oder wo es abgebogen ist. Und nicht immer viel mit Schuldbewusstsein arbeiten und auch nicht immer an sich selber als Erziehende zweifeln, sondern wirklich am Ball bleiben, am Kind bleiben, sich nicht immer persönlich angesprochen fühlen, sich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn dieses Kind mal böse Wörter sagt oder sich auch mal böse verhält, sondern einfach ausdauernd dabei bleibt.
Und dann haben Sie ja die Erfahrung gemacht, wenn ich quasi, ich sag mal, wenn sich das System mit den Kindern eingespielt hat, also das eigene familiäre mit den Kindern eingespielt hat, dann sind auch wirklich Chancen da, dass ja Kinder auch mit diesem Handicap gut leben können später.
Ja, die sind mit Sicherheit da. Man muss nur wirklich auch den Kindern Zeit lassen, sich zu entwickeln. Das heißt immer bei Kindern mit FASD oder auch bei Pflegekindern allgemein, diese Kinder müssen nachreifen. Ja, und unsere Kinder mit FASD sind mit 18 noch nicht erwachsen. Die brauchen wirklich Zeit, nachzureifen. Meine Kinder waren alle fast Mitte 20, wie sie wussten, wo der Weg hingeht. Ja, und man muss ihnen auch mal, ja, ich sag, man muss ihnen auch mal die Chance einräumen, einen Umweg machen zu dürfen. Und dann funktioniert es ganz gut. Ich sag, ich weiß auch, ich war verzweifelt, wie unser Ältester die erste Ausbildung abbrechen musste, weil er es einfach nicht geschafft hat. Trotz guter Intelligenz, da habe ich auch gedacht, das funktioniert hier hinten und vorne nicht. Dann sind wir mit ihm in die Schuhe eingestiegen und haben die zweite Ausbildung begonnen. Auch aber in diesem Beruf, den wir ausgesucht hatten, war er nicht glücklich. Er hat mit 27 hat er für sich seinen Beruf entdeckt und hat nochmal eine Ausbildung gemacht, hat die auch abgeschlossen und hat auch eine ganze Zeit in seinem Beruf gearbeitet. Ja, und das ist das, wir sind immer so ungeduldig. Wir erwarten unsere, also die Erwartungen von uns Eltern sind so hoch. Wir möchten Normalität und diese Normalität können uns Kindern mit FASD nicht unbedingt geben. Ja, man muss ihnen wirklich Zeit geben, um zu reifen. Ja, ich hätte auch gerne gehabt, dass alle meine Kinder mit 21 ihre erste Ausbildung abgeschlossen hätten, sich oder sich im Studium befunden haben. Aber das hat bei unseren Kindern mit FASD nicht gut funktioniert. Die mussten sich hier und dort nochmal ausprobieren, bevor sie ihren Weg gehen konnten.
Also das heißt, ich brauche Ausdauer, Geduld. Ich brauche eine gewisse innere Struktur, die ich auch sozusagen den Kindern geben kann.
Ja.
Genau. Ich brauche natürlich auch ein großes Herz wahrscheinlich, weil ich eben diese Umwege dann besser aushalten kann oder besser damit umgehen kann.
Ja, und manchmal brauche ich auch Hilfe von außen, für mich, ja, nicht für die Kinder.
Ja, ja. Genau, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Wo kriege ich denn Unterstützung, wenn ich für mich überprüft habe, diese Eigenschaften, die passen ganz gut auf mich? Und wo kriege ich, wenn es kriselig wird, Unterstützung?
Also ich habe ganz viel Unterstützung durch unser heimisches Jugendamt erhalten bei den großen Kindern. Und ich bin jetzt Erziehungsstelle. Ich habe eine super Erziehungsleitung, mit der ich ganz viel referieren kann. Mhm. Und wenn es mal ganz heftig war für mich, dann habe ich mir von Hilfe geholt über einen Psychologen oder über einen Supervisor. Mhm. Und habe nochmal diese Sachen für mich mit jemandem, mit einem Blick von außen, am besten, also ich habe mir immer jemanden ausgesucht, der überhaupt keine Ahnung hat vom Pflegekinderwesen, auch keine Ahnung hat von FASD, weil der nochmal einen klaren Blick oder einen unbelasteten Blick auf die Situation bei uns zu Hause werfen konnte.
Und das hat Ihnen dann neue Blickwinkel ermöglicht?
Genau, das hat für mich nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben, mal zu schauen, jenseits des Blickwinkels FASD und auch jenseits des Blickwinkels der Pflegekind, sondern einfach mal eine Situationsanalyse. Mhm. Ja, ich sage, jeder denkt, man muss immer den Fachmann für FASD dann haben, der mit einem dann die Supervision macht oder der Psychologe. Aber manchmal ist es wirklich sinnvoll, jemanden auszusuchen, der überhaupt gar keine Ahnung von FASD hat.
Mhm. Genau, das haben Sie erlebt für sich selbst sozusagen, dass das für Sie gut war, nochmal einen anderen Input zu bekommen, wo jemand eben nicht nur diesen FASD-Blick hat.
Genau.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Sie haben Fachmann FASD angesprochen oder Fachfrau. Welchen Einfluss hat die Frage der Diagnose? Wie würden Sie das beschreiben oder wie haben Sie das erlebt? Und das war ja auch unterschiedlich bei Ihren Kindern.
Ja, für uns, bei unserem Großen war es nochmal befreiend, weil man hat immer wieder sich reflektiert und immer wieder gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich zu Hause im Bett gelegen habe und dieses Karussell, was kann ich verbessern, warum funktioniert das nicht, gebe ich ihm zu wenig und so weiter. Das lief ja immer wieder ab. Und durch die Diagnose kam es da wirklich zu, der Knoten ist geplatzt. Mhm. Es lag nicht an der Erziehung, es lag nicht daran, dass ich ihm zu wenig gegeben habe. Er hat wahrscheinlich wesentlich mehr bekommen wie all die anderen Kinder hier, wie meine eigenen auch.
Ja.
Und sondern es lag einfach dadurch bedingt, dass er vorgeburtlich durch Alkohol in der Schwangerschaft geschädigt worden ist, dass viele Sachen überhaupt nicht funktionierten. Eine Reflexion war nicht möglich, etwas auf Augenhöhe mit ihm zu besprechen, das funktionierte nicht. Letzten Endes hat auch diese FASD-Diagnostik bei den Kindern dazu geführt, dass wir unser Erziehungsverhalten etwas verändert haben. Ja, unser Plan von einer partnerschaftlichen Erziehung funktionierte nicht.
Genau.
Ja, und das glückte nicht und wir sind wirklich ein liebevoll strukturierter Haushalt geworden. Wir haben klar und deutlich den Kindern vermittelt, welche Erwartungen oder was wir nun gerade wollen. Ja, nicht lange Sätze, kurze Sätze. Und es lief dann etwas besser.
Liebevoll strukturierter Haushalt.
Ja.
Das hört sich spannend an.
Ja.
Genau. Also wo beides sozusagen zusammenkommt, kommt eine Struktur, eine gewisse Einfachheit, aber eben auch die Liebe.
Ja.
Mhm. Ja, spannend.
Ja. Ich sage, es ist nicht immer schön, wenn man mit kurzen, knappen Sätzen mit seinen Kindern spricht. Es wirkt auch fürs Außenfeld befremdlich. Aber für die Kinder ist es ganz klar zu wissen, was sie tun sollen. Mhm. Ja. Ich sage, das einfachste Beispiel für mich ist immer, bitte hör auf zu hampeln, statt des Satzes sitz still. Ja, mit sitz still weiß das Kind, was es tun soll. Und bei einem FASD-Kind kann es auch passieren, dass es das erste und das letzte Wort meines Satzes hört. Ja, und dann kommt dabei raus, bitte hampeln.
Ja, okay.
Ja.
Ja, ja, und das ist ja, ja, ein Lernprozess bei Ihnen gewesen, so wie ich das verstehe.
Natürlich ist es ein Lernprozess. Und der Lernprozess geht auch heute noch weiter.
Genau, und ich glaube, es braucht noch eine andere Eigenschaft, nämlich so ja eine Forscherin zu sein und für sich selber zu reflektieren, was klappt, was funktioniert gut im Kontakt mit den Pflegekindern im Rahmen der Erziehung und das dann entsprechend anzupassen und zu reflektieren.
Ja, genau. Man muss immer wieder flexibel sein, auch Dinge, die nicht gut laufen, verändern einfach. Ja, und gucken, wie kann ich es besser machen, wie kann ich das besser gestalten.
Ja, würden Sie sagen, also Sie sind ja quasi da so rein
geschlittert.
Reingeschlittert, genau, richtig, reingeschlittert in die Situation. Aber würden Sie sagen, es gibt was, wie sich Familien darauf vorbereiten können oder wie auch Fachleute, Pflegefamilien darauf vorbereiten können, sozusagen das Abenteuer mit einem Kind mit FASD zu wagen?
Also ich würde, diese Kinder sind unwiegend liebevoll. Die geben einem ganz, ganz viel. Ja, und man muss es aber sehen, was sie einem geben. Und deswegen sollte man sich wirklich gut mit dem Bild FASD auseinandersetzen. Leider gibt es so wenig positive Berichte über die Entwicklung der Kinder mit FASD, sondern es gibt ganz viel Negatives. Und ich glaube, das ist nur, also ich sage so aus meiner Erfahrung, das ist nur ein Bruchteil der Menschen mit FASD, die so große Probleme bereiten. Bei den anderen ist es ganz häufig, wenn man ja hier und da mal eine kleine Stellschraube dreht, auch immer im Erziehungsverhalten, läuft es eigentlich besser. Ja, und ich sage, also man muss sich darauf einlassen. Man muss sehen, wo es hingeht und gucken, dass man daraus immer wieder das Beste herauszieht fürs Kind. Was ist hilfreich, was braucht das Kind, welche Dinge kann ich gut mit dem Kind machen, was ist nicht machbar. Ich sage, es gibt kein Patentrezept fürs Kind, das kann ich Ihnen nicht geben. Aber ich kann Ihnen sagen, darauf einlassen und schauen, wie es läuft und wie es gut geht.
Das heißt auch dieses Bild von FASD und die, ja, Assoziationen, die damit verbunden sind, die machen das auch erstmal schwer und sie sagen, da ist es gut, sich zu informieren, aufzuklären.
Genau. Ich darf vorher Wissen sich einzuholen, aber auch durchaus mal mit Eltern von Kindern mit FASD zu sprechen. Wie sieht euer Alltag aus? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Wo braucht ihr Hilfe? Da zu schauen. Ich sag, was ich auch immer gut finde, ist, wenn man es schafft, sich zwischendurch über Pflegeleistungen oder auch durch Unterstützung vom Jugendamt, vom Träger, dass man es schafft, dass man auch nochmal Zeit für sich hat. Ja? Weil das ist die Zeit, wo man die Kräfte zieht, um dann wieder aktiv zu sein. Ja? Also das finde ich auch ganz wichtig, das sollte man auch Eltern von Kindern mit FASD immer wieder sagen, sorgen Sie in erster Linie gut für sich, denn Sie halten das System zusammen.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Nämlich, wie gehe ich mit meiner eigenen Energie um und wie fülle ich meine Energiespeicher wieder auf?
Genau. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für Eltern, das zu wissen, dass man diese Möglichkeit hat, sich über Pflegeleistungen oder auch manchmal über Fachleistungsstunden von einem Träger sich entlasten zu lassen.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt durch unser Gespräch eine Menge dazu beigetragen, dass das einfach ja, wahrnehmbarer, spürbarer wird. Wie kann ein Leben als Pflegefamilie mit Kindern mit FASD gelingen? Denn das ist ja eine Gelingensgeschichte, die Sie uns erzählt haben.
Ja, natürlich. Ich hätte es nie gedacht. Ich sage, hätten Sie mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, es kann nie gelingen, aber ich sehe es heute, es kann gelingen. Und es gibt viele Menschen mit FASD, die ihr Leben sehr gut auch als Erwachsene geregelt kriegen. Sie brauchen vielleicht noch mal Hilfe von außen, aber trotz alledem führen sie ein gelingendes Leben.
Mhm. Genau, und Sie haben so ja schon angedeutet, diesen politischen Teil, wo kann ich Hilfe herkommen? Jetzt sind Sie ja auch Bundesvorsitzende von FASD Deutschland. Und ich schließe immer den Podcast auch mit der Frage, also mehr mit so einem politischen Aspekt. Was wünschen Sie sich denn für Pflegeeltern, für Pflegekinder, die genau mit diesem Handicap unterwegs sind und die sich auch diesem Handicap stellen? Was wünschen Sie sich da von der Politik? Was muss da noch anders werden, um sozusagen noch mehr Stärkung für diese Familien auch zu gewinnen?
Also ich würde mir wünschen, dass es eine ganz klare versorgungsmedizinische Leitlinie für Menschen mit FASD gibt. Das wünsche ich mir von der Politik. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass FASD mehr in den Köpfen der Gesellschaft ankommt. Ja, ich wünsche mir, dass ich zu einem Arzt, zu einem Therapeuten gehe und sage, mein Kind hat ein FAS. Ich möchte anfangen zu erklären und dieser Therapeut sagt, oh, ich habe schon 2 Kinder mit FAS bei mir in Behandlung und ich habe eine Ahnung, wie das funktionieren kann. Ja, und ich wünsche mir, dass dieser Therapeut dann auch wirklich die Ahnung, die er nach außen hat, hat.
Mhm. Ja, wichtiger Punkt.
Ja.
Ja. Also quasi noch mehr Aufklärung.
Genau, wesentlich mehr Aufklärung, wesentlich mehr Wissen in der Gesellschaft über die Entstehung der fetalen Alkoholspektrumstörung, aber auch wesentlich mehr Aufklärung über die Hilfen und Unterstützung, die Menschen mit FASD in ihrem Alltag benötigen.
Mhm. Genau, dazu leisten Sie ja auch bei uns einen ganz wichtigen Beitrag in unserer Pflegefamilienakademie, weil Sie uns dabei unterstützen, eine Fachgruppe FASD hier im Raum Mittelhessen zu etablieren. Ja. Und das ist total wertvoll und da ist ja Ihre Expertise total hilfreich für uns und die beteiligten Pflegefamilien.
Ja, das macht mir auch große Freude.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Was wünschen Sie den Pflegeeltern und auch den Pflegekindern?
Oh, ich wünsche den Eltern im Prinzip das Gleiche, was ich den Kindern auch wünsche. Ich wünsche ihnen, dass sie ihr Kind mit FASD so annehmen können, wie das Kind mit FASD ist. Und ich wünsche dem Kind, dass es sich auf seine Pflegeeltern einlassen kann und erkennen kann, dass diese Menschen für ihn irgendwann die wichtigsten Menschen werden.
Mhm. Ein wichtiger Punkt, ja. Und der auch nochmal deutlich macht, dass es diese Wechselseitigkeit braucht.
Ja, ja, genau. Es muss packen. Ich behaupte immer, wenn mein Bauch nicht Ja gesagt hätte zu den Kindern, hätte ich diesen Job 33 Jahre nicht machen können.
Mhm. Mhm. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass quasi die Chemie stimmt, dass das Bauchgefühl stimmt.
Ja.
Als eine ganz wichtige Voraussetzung, oder ich sage auch gerne, ich muss schauen, als Pflegemutter, Pflegevater, kann ich das Kind riechen sozusagen?
Ja, riechen ist vielleicht auch der richtige Ausdruck. Wenn ich das Kind nicht riechen kann, bringt es auch nichts, wenn ich das in meine Familie mit aufnehme. Mhm. Ich behaupte immer, manchmal sagt der Kopf ja, aber der Bauch sagt, oh nee, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Ja, ich sage, das müssen beide müssen Ja sagen. Mhm. Nur dann funktioniert es.
Mhm. Das ist nochmal was ganz Wichtiges, gell? Nämlich, dass der Kopf steht ja mehr für das Reflektieren, ja, für die Aufklärung, für das Wissen. Und bei FASD-Kindern scheint es total wichtig zu sein für die Pflegefamilien, dass eben das Gefühl, der Bauch, das Riechen können noch dazukommt.
Genau.
Ja. Das scheint nochmal ein ganz wichtiger Gradmesser zu sein und eine ganz wichtige Orientierung für Pflegeeltern.
Ja.
Ja, Frau Michalowski, toll, dass Sie Mut gemacht haben, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrer Geschichte, an der Geschichte Ihrer Kinder.
Ja.
Und ich bedanke mich sehr herzlich im Namen aller unserer Hörerinnen und vor allen Dingen aller zukünftigen Pflegeeltern oder auch den aktuellen Pflegeeltern, die eben ja mit Kindern mit FASD leben und das Bestmögliche daraus machen wollen.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich Ihnen das erzählen durfte, weil ich hoffe, es dient in anderen Familien.
Ich denke sehr. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.